Sami. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
Und ich, Eliav Danz. Hallo.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist, denn heute haben wir Gaston Florin im Interview zu Gast. Dieses Mal seines Zeichens ein Künstler, wie er leibt und lebt. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich dieses Interview mit Gaston alleine führe. Es war leider zeitlich nicht einzurichten, dass Eliav dabei ist, aber er war im Hintergrund wenigstens beim Schnitt dabei. Und ja, deswegen gibt es eine Anmoderation auch von mir, die ich jetzt schon zum x-ten Mal mache, denn Gaston ist Zauberkünstler, Schauspieler und Performance Coach und natürlich gebe ich mir besonders viel Mühe, diese Performance hier zu rocken. Und wie ihr das kennt, wenn man sich zu arg anstrengt, dann wird's nix. Aber ich denke, so können wir sie ausstrahlen. Und für wen ist diese Folge denn interessant? Warum haben wir einen Zauberkünstler zu Gast? Gaston hat eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Ein absolutes Bühnengenie. Und diese Folge ist für jeden interessant, der sich eigentlich mal gerne von seiner besten Seite auf der Bühne präsentieren möchte. Denn dafür ist Gaston Spezialist. Und dabei ist es ganz egal, ob du gerade überlegst, ein Schauspielstudium zu beginnen oder ob du jeden Tag auf einer Bühne stehst, als Manager, als Lehrer oder vielleicht als Vorstandsmitglied. Viel Spaß mit Gaston Florin. Lieber Gaston Florin, herzlich willkommen in unserem Podcast Entwicklungskünstler. Was ist denn aktuell deine berufliche Tätigkeit?
Boah, das ist eine komplexe Frage. Also grundsätzlich, glaube ich, ist die aktuellste Tätigkeit ist die eines Coaches und Prozessgestalters. Grundsätzlich bin ich aber auch Künstler, also Schauspieler und Zauberer und Speaker. Aber im Moment gerade ist das dominante Feld Coaching, Weiterentwicklung, Prozessgestaltung. Also jetzt die Wochen.
Mhm. Und in was genau coachst du? Oder was ist so dein Hauptaugenmerk? Warum kommen die Leute gerade zu dir als Coach?
Ich glaube, ich coache in zwei Bereichen am effektivsten. Das eine ist eine kreative Gestaltung von Präsentationen. Also, keine Ahnung, Selbstdarstellungen. Ich hatte jetzt einen Gesellschafter, der sich bei seinen Mitarbeitern vorstellt. Ich hatte mehrere Speaker jetzt da, ich hatte einen Zauberkünstler da, der da kommen jetzt auch die Woche noch mindestens ein oder zwei, die danach suchen, den Inhalt, den Trick, das Kunststück, das sie haben, auf eine sehr individuelle, authentische Art und Weise zu präsentieren. Da, glaube ich, ist ein Schwerpunkt des Coachings und ein anderer Schwerpunkt, das hängt aber sehr eng zusammen, ist Kommunikation. Also wie bin ich in Beziehung zu meinen Leuten, zu den Zuschauern, zu auch Mitarbeitern, zu wem auch immer.
Das klingt super. Also ich kenne dich ja auch schon von der Bühne und ich kann sagen, also mich fesselst du immer, wenn ich dich sehe, aus verschiedenen Gründen.
Ist Dankeschön.
Ist das was, was du selber über die Jahre entwickelt hast, oder fällt es dir tatsächlich sogar leichter, das bei anderen herauszuarbeiten, was in ihnen steckt?
Ich würde sagen, die klare Antwort ist beides. Mhm. Ich habe in den letzten Jahren für mich und andere entwickelt, welche Techniken es dafür gibt. Ich selber brauche auch Unterstützung, wenn ich selber das mache. Also dann hole ich mir Leute, mit denen ich arbeite, weil ich bestimmte Sachen, wenn man halt selber auf der Bühne steht, sieht man bestimmte Sachen nicht selber. aus, was weiß ich, ich bin das so gewohnt, das ist halt schon immer so. Oder ich habe einen blinden Fleck oder ich habe Schiss, das kann man doch nicht so machen. Und jemand anderes sieht das unter Umständen, die Potenziale und Chancen, die ich selber nicht sehe. Und ich sehe bei anderen Leuten Potenziale und Chancen, die selber nicht sehen. Mhm.
Ist es so wie mit dem Spiegelprinzip, wenn ich zu nah davor stehe, kann ich nichts erkennen und wenn ich weiter zurückgehe, indem ich die Hilfe eines Coaches habe, erblicke ich das Gesamtbild dann besser? Ist das, würdest du sagen, ist das ein Teil deiner Aufgabe?
Das ist ein Teil meiner Aufgabe, ja. Mhm. Würde ich unterschreiben, ja.
Seit wann machst du denn Coaching oder bietest du Coachings an?
Boah, grundsätzlich schon sehr, sehr lange. Also ich hätte das damals wahrscheinlich nicht so genannt, aber bestimmt seit 25 Jahren.
Oh, okay. Das ist ja schon eine Weile.
Also ich habe inzwischen eine Coaching-Ausbildung gemacht, aber ganz lange habe ich da einfach was ausprobiert, was entwickelt, weil ich mein Wissen weitergeben wollte und gemerkt habe, naja, einfach nur den Leuten sagen, so machst du es, ist es nicht schlussendlich. Oder auch als Theaterregisseur habe ich viel gearbeitet und da auch zu merken, naja, einfach nur eine Vision zu haben und den Leuten mitzuteilen, so muss es sein, erfüllt nicht immer die Vision, wie sie am besten sein könnte. Weder für die Leute, die da dran beteiligt sind, noch für meine eigene Vision. Mhm.
Das heißt, was hast du verändert? Also vom Standpunkt, ich sagte jetzt, was du tun sollst, was hat sich da verändert?
Ich habe viel mehr darauf geachtet, zuzuhören und zu gucken, was ist denn schon da? Was ist denn bei dir schon da? Was ist denn bei mir schon da? Was ist denn schon und was verändert es unter Umständen an dem, wie ich das Stück, die Szene, die Darbietung, die Rede, wie ich die sehe? Und was verändert sich da, weil du was anderes anbietest? Mhm.
Ja, verstehe ich. Du hast aber nicht als Coach gestartet, deine Karriere, wenn ich das richtig weiß.
Nee.
Was hast du denn direkt nach der Schule angefangen zu machen?
Direkt nach der Schule war ich Zivi. Also Zivildienstleistender. Da gab es ja noch die allgemeine Wehrpflicht und ich musste Zivildienst leisten. Ich habe mich entschieden, in der Psychiatrie meinen Zivildienst zu leisten. Habe schlussendlich 2 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet und gelebt. Also ich habe auf dem Gelände des psychiatrischen Klinikums H gelebt und habe da echt viel gelernt. Danach wurde mir aber klar, boah, ich will irgendwie auf die Bühne. Pantomime Lehrer gesucht und gefunden. Die hat mich ins Ballett geschickt. Vom Ballett kam ich dann aufs Schauspiel, vom Schauspiel auf die Schauspielschule. Also ich habe auch immer schon Theater gemacht. Also meine Kindheit war angefüllt mit Theater und Zaubern. Und habe dann die Schauspielschule besucht und da auch wirklich vieles und Gutes gelernt.
Und anfänglich, in welchem Bereich hast du da geschauspielert? Eher auch im Theater? Oder wo hat es dich hingezogen?
Ne, es gab immer 2 Seelen, also 3 Seelen eigentlich, die in meiner Brust schlummerten. Die eine Seele war die des Schauspielers oder Theaters. Ne? Also meine Mama hat immer Kindertheater mit uns gemacht. Die zweite Seele war die des Zauberkünstlers. Mhm. Tricks machen, Wunder gestalten, das war so mein Ding. Die dritte Seele war die des Lehrers oder Gruppenleiters. Ich hätte mir gut vorstellen können, Lehrer zu werden. Ich war in der katholischen Landjugendbewegung, war da Gruppenleiter und habe, was ich war sogar mal kurze Zeit, für ein Jahr lang, war ich der Vorsitzende des Bundes der deutschen katholischen Jugend auf Kreisebene. Da habe ich aber allerdings gelernt, dass politische Fächer, politische Positionen nicht mein Ding sind.
Kann ich verstehen. Okay. Als du diesen Berufszweig Schauspieler, wie sagt man, als du da losgelegt hast, hattest du da bestimmte Erwartungen, wie es in deiner Zukunft da dann, wo es hinführen sollte?
Also ich glaube, ich habe zwei Erwartungen gehabt. Also am Anfang wollte ich einfach das Handwerkszeug lernen. Ich wollte einfach wissen, wie das geht. Weil ich wollte ein guter Zauberer sein. Dann während der Schauspielschulenzeit hat sich das verändert, weil natürlich alle um mich herum wollten Schauspieler sein und im Film und im Theater irgendwas Großes werden. Und das hat mich natürlich auch angesteckt. Aber schlussendlich bin ich dann wieder bei der Zauberei gelandet und beim Lehrersein.
Also du hast dann doch relativ früh schon angefangen mit, wo du jetzt sagtest vorher, mit Coachings, auch wenn du es früher nicht so genannt hättest.
Ja, also ich war zum Beispiel, also ich war mit 17 Schüler auf der Zauberschule in München. Die heißt heute Zauberakademie München. Und da war ich mit dann 19 fertig. Das war so ein, also quasi einmal in der Woche 2 bis 4 Stunden arbeiten in einem kleinen Studio. Und war für mich die Eintrittswelt in die Zauberkunst. Und habe dann relativ, wie soll ich das sagen? Hab dann relativ schnell gemerkt, so, Zaubern ist auf der einen Seite mein Ding. Ich wollte aber mehr Handwerk haben und wollte dann das Schauspiel dazukriegen. Und da gab es aber niemanden. Da gab es niemanden in der Szene und dann wollte ich das selber lernen. Und habe dann die Schauspielschule besucht und die beiden und immer mehr, also schlussendlich dann daran gearbeitet, die beiden Sachen miteinander zu verbinden. Und habe nach Techniken und Methoden gesucht, die schlussendlich mich als Bühnenperformer besser machen. Und irgendwann habe ich auch geschnallt, das gilt auch für andere Berufsgruppen. Das gilt für Speaker, das gilt für Leute, die eine Rede halten, das gilt für Leute, die einen Fachvortrag halten, das gilt aber auch für Leute, die eine Gruppe Menschen führen müssen. Die Gesetze dahinter sind ganz oft ganz ähnliche.
Ah ja, da würde ich jetzt gerne noch später nochmal drauf zurückkommen, welche das denn sind, ob du die uns verraten möchtest. Was mich noch interessiert an der Stelle, was war denn für dich das, was dir am meisten Freude bereitet hat, auf der Bühne zu sein, egal jetzt ob als Schauspieler oder als Zauberer oder das, was du dann eben miteinander verknüpft hast, die beiden Aspekte.
Also wenn ich es aus heutiger Sicht sehe, ich glaube, also ganz am Anfang, also ich glaube, es gibt verschiedene Stadien. Ganz am Anfang war es einfach dieses Gefühl, ich krieg Anerkennung, obwohl ich mich selber wie ein kleiner Schlumpf fühle. Da war der Zauberkünstler schon sehr präsent. Ne? Ich mache einen Trick, du weißt nicht, wie der Trick geht und du findest es toll und das färbt auf mich ab. Ja, weil ich ein schüchterner, kleiner Junge war, / immer noch bin. Und die Zauberkunst an der Stelle zum Beispiel immer etwas gibt, so, oh, es gibt immer ein Happy End. Ich habe die Karte gefunden. Die Gedanken, die du gedacht hast, kann ich plötzlich sagen. Der Becher ist plötzlich voller Zitronen, was auch immer. Ja, es gibt also immer ein Happy End. Und dahinter kann ich mir ein Stückerl verstecken. Heute würde ich sagen, dass egal was ich mache, ob ich das jetzt mit Zauberkunst mache oder einem Inhalt oder so, dass das Schönste ist, dass ich die Beziehung zwischen mir und dem Publikum gestalten kann mit dem, wie ich mich fühle, durch meinen Inhalt hindurch. Mhm. Wenn dir das was sagt. Oder ist es zu kryptisch?
Ich kann das nachvollziehen, doch.
Okay.
Ob es das Publikum oder die Zuhörer verstanden haben, das weiß ich nicht, aber sie dürfen gerne nachfragen und uns oder mir eine E-Mail schreiben oder an uns Entwicklungskünstler und wir leiten es dann weiter, wenn wir es nicht beantworten können. Okay, und vielen Dank erstmal dafür. Und was war für dich in den Jahren so das Schwierigste an dem Job?
Das Schwierigste ist, glaube ich, dass das Produkt und der Mensch sehr nah aneinander dran liegen. Das heißt, ich verkaufe ein Stück weit ja meine Hoffnungen, meine Seele, meine Freuden, meine Leiden, damit das Publikum daran Freude hat, drüber lachen kann, damit leiden kann, mitweinen kann, was auch immer. Aber es ist sehr nah an mir dran, egal was ich mache. Und das heißt, das Scheitern, egal ob das jetzt klappt oder nicht klappt, aber das liegt ja immer so drunter, es könnte ja auch nicht klappen. Wie gehe ich damit um, weil es so nah an mir ist, an meiner Person? Damit umzugehen ist manchmal sehr lustvoll und sehr schön, aber manchmal auch ein bisschen schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen. In manchen Momenten ist man ja da sehr intim und hat vielleicht eine gewisse Erwartung mit dieser Intimität, wie das Publikum damit umgeht. Mhm. Und wenn dann was kommt, wo schwierig für einen ist in dem Moment oder man gar nicht mit umgehen kann, dann kann man das vielleicht nicht auch unbedingt auf der Bühne lassen, wenn man sie verlässt, oder? Nimmt es einen dann noch mit danach oder konntest du das dann abschütteln nach dem Auftritt?
Also ich glaube, manchmal so, das ist die Wahrheit. Ne, manchmal kann man es abschütteln, manchmal kann man es nicht abschütteln. Schlussendlich ist es ja auch so, dass ich, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe, ist, dass ich ja auch immer das, wie es mir gerade geht, ein Stück weit mitnehme. Mhm. Also ein großer Theaterlehrer hat mal gesagt, also Georges Tabori, um ganz genau zu sein, der hat mal gesagt, als Darsteller kannst du dein Arschloch nicht an der Garderobe abgeben. Wenn du halt Blähungen hast in der Garderobe, hast du sie halt auf der Bühne. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie baue ich das in meine Darstellung ein, dass es mir eine Hilfe ist und kein Schaden?
Mhm. Würdest du sagen, Künstler sein und Schauspieler sein ist ein sehr herausfordernder Beruf?
Ja und nein, würde ich sagen. Mir fällt dazu ein Zitat ein, der August Everding, als er die Akademie der Schauspielkünste in München gegründet hat, hat er an die ganz frischen Studierenden, die da gecastet worden sind, hat er gesagt, liebe Leute, wenn ich jetzt da sitzt und ihr habt noch eine Option, eine Alternative im Kopf, die ihr machen könntet, dann bitte, bitte macht diese Alternative. Weil ich glaube, der Bühnenberuf als Beruf ist total toll, ich liebe ihn, aber gleichzeitig ist er auch schon echt eine Herausforderung, weil, naja, wenn die Leute das nicht mögen, was du machst, dann ist es halt nah an dir dran. Klar, wenn sie es mögen, ist super, weil es ist nah an dir dran. Mhm. Und das ist sowohl himmelhoch jauchzend als auch zu Tode betrübt. So beides gleichzeitig.
Würdest du uns einen Moment verraten? Da kann ja auch ganz, ganz weit her sein. Dann ist es vielleicht nicht mehr so schmerzhaft. Aber wo du mal gedacht hast, so, boah, wenn das immer so ist, dann höre ich auf.
Gab es das überhaupt? Klar, also da gibt es ein paar. Also, da gibt es mehrere Anekdoten. Zum einen, ich wurde ja von meiner Schauspielschule runtergeworfen. Das heißt, ich war ein halbes Jahr vor meinem Abschluss und am 22. Dezember 1900, ich glaube 92, 93, irgend sowas in dem Dreh, haben dann die Lehrer zu mir gesagt, nee, du jetzt nicht mehr.
Das geht so einfach?
Das geht so einfach, ja.
Mit welcher Begründung, wenn ich fragen darf?
Naja, die haben gesagt, du bringst die Leistung nicht, du schaffst es nicht, du wirst es nicht. Ja, nee, das haben sie nicht gesagt. Ich glaube, sie haben zu mir direkt gesagt, du bist nicht Täter genug, du bist zu viel Opfer. Womit sie mit Sicherheit zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall recht hatten. Gleichzeitig gab es natürlich auch politische Gründe, warum das so war. Aber ein Stück weit hatten sie recht. Ein Stück weit haben sie auch gesagt, du bist ein Zauberkünstler, du brauchst das Schauspiel nicht. Mhm. Und die anderen brauchen mehr unsere Aufmerksamkeit. Das würde ich jetzt mal dazu fügen. Das hat schon ziemlich weh getan. Ja, da war ich auch kurz an einem Punkt in meinem Leben, wo ich mir dachte, so, boah, rentiert sich's noch, weiterzuleben. Und habe mich dann entschieden, ja doch, es rentiert sich. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich will wissen, was um die nächste Ecke liegt. Und habe mich dann entschieden, meine Kraft in die Zauberkunst zu legen und habe mich dann auf Weltmeisterschaften vorbereitet. Schlussendlich mehrere Jahre. Und da war dann ein zweiter Punkt, wo es mir so ging. Also nicht ganz so schlimm, nicht ganz so dramatisch. Aber ich weiß noch, ich war mit meiner Wettbewerbsnummer, also mit der man dann so Weltmeister wird oder eben halt auch nicht, war ich mit meinen Kollegen in Los Angeles, in Hollywood, am Magic Castle. Total das Mekka der Zauberkunst. So. Mhm. Und die ersten zwei Abende, das waren insgesamt 5 Shows. Und es lief halt gar nicht. Der Rhythmus war anders, Amerika war anders, der Rhythmus war anders, das funktionierte nicht. Und ich saß heulend hinter der Bühne und habe mir gedacht, das wird nichts. Das war ungefähr 8 Monate, bevor ich der Weltmeister der Zauberkunst geworden bin. Das heißt, diese beiden Zustände, nämlich ganz, also ich bin total am Boden und ich bin ganz top, liegen ganz oft beieinander. Hi, grüß dich, Großer. Das ist mein Sohn, der hat gerade. Der kommt gerade vom Fußball. Die liegen oft sehr nah beieinander und da muss man sich so ein bisschen durchwursteln. So, um sich nicht in das fremde oder eigene Boxhorn jagen zu lassen.
Weltmeister werden und 8 Monate davor am Boden zerstört. Wie hast du dich aufgerappelt? Also ich glaube, das sind Scheitern, kennt jeder. Und das sind vielleicht ganz andere Hausnummern noch. Wie hast du dich da aus dem Loch rausgezogen? Oder war es jemand anders?
Also zum einen hatte ich Kollegen, mit denen ich daran gearbeitet habe, woran liegt es denn wirklich? Was sind denn die technischen Stellschrauben, die jetzt gedreht werden müssen? Das war mal das eine. Das andere war, durch dieses Stellen der Stellschrauben hat sich natürlich auch langsam was verändert. Ich habe gemerkt, ach, darum geht's. So muss ich das machen. Schlussendlich bin ich dran geblieben. Schlussendlich habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt weinen. Es ist blöd, es fühlt sich kacke an. So, und morgen geht der Vorhang wieder auf. 3-mal. Und ich stelle mich 3-mal auf die Bühne.
Und guck mal. Tag drauf?
Ja. Also ich war im Magic Castle, waren wir eine Woche lang engagiert. Das hieß, wir waren auf, also ich war im großen Bühnenraum. Das hieß 2 bis 3 Shows am Abend, je nachdem, wie viele Zuschauer da waren. Die ersten 2 Abende waren nicht gut, 5 Shows waren nicht gut. Am nächsten Tag geht der Vorhang wieder auf.
Wow.
Und du gehst raus und guckst, okay, was kann ich jetzt verändern? Was ist meine Theorie, warum es nicht klappt? Ich ändere eine Kleinigkeit und guck, ob es jetzt besser klappt. Und dann nach dieser Woche hatte ich dann auch sozusagen, okay, so funktioniert's, das ist der Rhythmus, wie das in Amerika funktioniert. Und dann habe ich ein bisschen was davon genommen, um es wieder mit nach Europa zu nehmen. Also weil die Weltmeisterschaften waren schlussendlich in Stockholm. Also in Europa, das meint, die meisten Zuschauer waren Europäer, das heißt, europäischer Rhythmus war angesagt. Mhm. Und damit musste ich gehen.
Genau. Und das hat funktioniert.
Und das hat funktioniert. Also, weil auch sozusagen ich was trainiert habe, also einer meiner Meister aus dem Impro-Theater, der Keith Johnston, den ich sehr verehre, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe, der hat einen Satz gesagt, also mehrere, aber der eine Satz war an dieser Stelle unglaublich wichtig. Stay happy if you lose. Mhm. Das heißt, dass du, wenn du scheiterst, einfach wieder dich aufrappelst und sagst so, boah, jetzt schauen wir mal, was probiere ich jetzt Neues, damit ich nicht denselben Fehler mache, sondern einen neuen Fehler mache. So lange, bis ich merke, da läuft der Faden hin, da läuft die Struktur hin. Weil auch meine Endausscheidung bei den Weltmeisterschaften, ich formuliere es mal ganz vorsichtig so, war voller Fehler und Scheitern und völliges Chaos. Und schlussendlich bekam ich den Titel, weil ich so gut mit diesem Chaos umgegangen bin.
Mhm. Das haben wir auch gemerkt, deine Entwicklung.
Das haben die, ja, das war sehr deutlich. Man konnte es nicht merken.
Okay.
Und es lag auch nicht nur an mir, es lag auch an den, sozusagen, ein Teil der Technik hat nicht funktioniert und sie mussten mich nochmal von der Bühne zurückrufen und Technik auswechseln, also das Mikrofon und so. Und das war alles so, ja, sehr, für mich hat es sich ganz furchtbar angefühlt. Gleichzeitig lief der Satz in meinem Kopf, stay happy if you lose. Und das hat schlussendlich dazu geführt, dass 2500 Zauberer dann am Schluss eine Standing Ovation gegeben haben und ich schlussendlich Weltmeister geworden bin.
Boah, was für ein großartiger Moment, oder? Da ist man dann so, stelle ich mir so vor.
Ja, es ist eine Mischung aus Bock, Kacke, weil du hast ja gerade echt absurde Scheiße hinter dich gebracht. Also gefühlt hast du gerade irgendwie alles verkackt, was zu verkacken geht. Und hast aber gemerkt, naja, du bist aber im Kontakt geblieben, im Kontakt zu dir selber und im Kontakt zu den Zuschauern. Und das ist, finde ich, egal was man tut, eine sehr wichtige Sache, das Beziehungsmanagement zum Gegenüber, dass man da bleibt, dass man in Beziehung ist.
Und aber auch zu sich selbst, hast du gesagt.
Genau, beides. Also ich muss wissen, wie es mir geht und ich muss wissen, wie geht's denen da drüben, so ein Stück weit.
Genau, an der Stelle würde ich gerne einhaken, weil irgendwas, also wenn man so am Scheitern ist und das Gefühl hat, also das war nicht schön. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal erleben will. Ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber vielen geht's so. Und dann ist diese Frage, ich könnte ja auch aufhören. Ich könnte ja auch einfach was Einfacheres machen, was Leichteres. Warum? Was hat dich angetrieben, weiterzumachen und nicht zu sagen, ich gebe auf und mache was anderes?
Für mich war der Grund fürs Weitermachen, also trotz Rückschläge und Scheitern, ist und war der Begriff Liebe. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe die Figur, ich liebe die Zauberkunst, ich liebe die Menschen schlussendlich. Und habe da das Gefühl so, ich will aus der Liebe dazu einfach irgendwie weitermachen. Weitermachen und der Liebe. Also ich für mich ist, zusammengefasst, für mich ist zum Beispiel der Begriff Talent immer so ein bisschen schwierig. Also in bestimmten Berufsgruppen, glaube ich, gibt es eine Form von Talent. Also ich wäre zum Beispiel kein guter Basketballspieler geworden, nicht auf Weltniveau. Mhm. Dafür bin ich zu klein. Ja. Andere Leute sind, dafür wäre ich wahrscheinlich als Tänzer eher bei den Springern und den Akrobaten gelandet, als bei den eleganten Prinzen. Mhm. Ja, einfach vom Körperbau her. Aber unabhängig davon glaube ich eher an den Begriff der Liebe. Ich liebe etwas und mache das immer und immer wieder und werde dadurch gut in dem, was ich tue. Weil ich es mag, was ich tue. Weil ich dann auch nicht darüber nachdenke, übe ich jetzt nochmal 2 Stunden oder 10 oder 15, weil ich mag es einfach, das, was ich da mache. Und Zauberkünstler müssen ganz schön viel behämmertes Zeug üben, alleine vor dem Spiegel. Und man muss es schon echt mögen.
Das glaube ich. War der Gedanke dann auch einfach schmerzhaft zu sagen, wenn ich den ganzen Tag was anderes tue, dann habe ich ja viel weniger Zeit, meine Zauberkunst zu machen?
Oder manchmal ja. Manchmal ist es, also manchmal ist es auch immer noch so, ne? Ich merke ja, ich müsste auch echt guter Unternehmer sein. Ja. Und das ist auch eine ganz spezielle Form von Tun. Aber dann habe ich nicht so viel Zeit für das, was mich wirklich interessiert. Und da da sozusagen diesen Spagat zu gehen zwischen, naja, ich muss davon leben und ich tue das, was ich gerne tue, weil ich es liebe, das ist manchmal schwierig.
Meine Lieben, schön, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Aber es ist noch nicht das Ende. Den zweiten Teil des Interviews mit Gaston Florin hört ihr nächste Woche und ich freue mich schon sehr, denn ihr werdet Gaston von einer ganz anderen Seite kennenlernen, nämlich von seiner weiblichen Seite. Als Jacqueline ist er oft auf der Bühne zu sehen. Es ist unglaublich, das zu beobachten, wie er sich verwandelt von Gaston in Jacqueline, und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, falls ihr je die Gelegenheit habt. Wir haben im Interview die Ehre, dass Jacqueline uns die Geschichte höchstpersönlich von den Goopies erzählt. Und wir reden über das Thema Perspektivwechsel. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, denn es bereichert mein Leben und das vieler Leute so sehr. Und deswegen möchten wir als Entwicklungskünstler das mit euch teilen. Bis dahin wünschen wir euch eine erfolgreiche Woche und tschüss.